Nur an einem Vibrieren, das die Luft erschüttert, merkt man, dass er da ist. Klein und zart wie ein Insekt, aber mit einem schmerzhaften Stich. Wenn du einen Berg siehst, dann kommt Bud Spencer. In einer Wolke aus Fäusten und Staub. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern.
Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite wie immer ist der
Pea. Hallo.
Moin Pea, der hat direkt den ersten Versprecher auf meiner Seite, 1-0 für mich. Guck mal.
Yeah.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung, Pea, über den Film, über den wir heute quatschen, weil heute geht es um einen meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich mir aussuchen durfte, fand ich grandios. Es geht um Sie nannten ihn Mücke mit Bud Spencer. Vielen, vielen Dank für diese tolle Vorlage. Ich freue mich mega, dass wir den Film heute besprechen. Hast du dich auch so gefreut auf die heutige Ausgabe?
Natürlich, war ja auch meine Idee mit dem Film. Meine Vorfreude war genial groß, weil das ist einer meiner absoluten Lieblings-Bud Spencer-Filme. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe den jetzt, seitdem ich dir den Film vorgeschlagen habe, 3-mal geguckt.
Oh, ja. Das ist eine Menge.
Wow.
Ja, also seitdem du den vorgeschlagen hast, habe ich ihn einmal geguckt. Aber gut, Per, mal unter uns Chorknaben, wie oft hast du den Film schon insgesamt gesehen, so in deinem Leben?
Keine Ahnung, auf jeden Fall im mehrfachen zweistelligen Bereich. Also oft, sehr oft, war das auch einer der Filme war, die bei uns als erstes damals aus der Videothek geliehen worden sind. Und das war auch mitunter der erste Bud Spencer-Film, den wir damals hatten. Und ich habe ihn an dem Wochenende, wo er ausgeliehen wurde, mehr als einmal geguckt. Ich sag's mal so rum.
Ja gut, ich meine, die Leihgebühr für so eine Videokassette musste sich ja schließlich auch lohnen, ne?
Ja, natürlich. Also du hast den Film nicht samstags geliehen, einmal angeguckt und dann montags weggebracht. Also mein Bruder, der den Film geliehen hat, der hat den sich einmal angeguckt, dann war die Sache für den erledigt. Für mich war das, ja, muss ich noch mal gucken. Und ich habe den sicherlich an dem Wochenende 4-5 Mal gesehen. Also ich, ja. Auf jetzigen Zeitpunkt, ich kann es dir nicht sagen, wie oft ich den gesehen habe, aber oft, sehr oft.
Ja, ihr wisst ja aus der vorherigen Folge, ich glaube, es war Folge 3, die Indianer von Cleveland, das ist so der Film, der ganz weit vorne liegt. Aber tatsächlich kommt Mücke schon ganz dicht dahinter. Ich müsste noch mal in mich gehen, ob ich Demolition Man noch häufiger als Mücke gesehen habe. Aber ich glaube tatsächlich, Mücke liegt vor Demolition Man. Und dann wird's auch schon eng, ne? Weiß Jungs, bring's nicht, ist noch ganz oben bei mir eine Sportkomödie, die wir irgendwann unbedingt auch noch mal besprechen müssen. Aber ich glaube, Mücke ist wirklich so, also mindestens unter den Top 5 der meistgesehenen Filme von mir. Stirb langsam 1 könnte da noch reingehören, ja. Hm. Da ist er auf jeden Fall drin. Also das heißt, ich habe den auch schon so 50, 60 Mal definitiv gesehen.
Ist interessant, was bei dir so in der Top 5 ist und wie das bei mir aussieht. Also weiter auseinander könnte das nicht liegen.
Ja, Zombie ist da auf jeden Fall noch drin. Den habe ich auch sehr, sehr oft gesehen. Also ich bin da immer so Richtung Komödie oder Sportkomödien. Ne? Es ist erstaunlich, das findet sich immer wieder. Oder halt Horror. Ne?
Also bei mir wären das so wirklich Krieg der Sterne. Das Original wohlgemerkt, deshalb Krieg der Sterne. Auf dem Highway ist die Hölle los.
Oh, den könnten wir auch mal reviewen.
Und jetzt ein Film. Und wer den kennt, bitte schreiben, weil ihr outet euch da mit dem Alter. Das ist Leoparden küsst man nicht. Das ist so ein All-Time-Favorite, den ich immer mal wieder gucken kann.
Ah, ja, schreibt uns mal, ob ihr den Film kennt, weil der ist echt großartig, Per, da hast du recht. Ja, heute geht's um Sie nannten ihn Mücke, eine italienisch-deutsche Koproduktion aus dem Jahr 78 mit Bud Spencer in der Hauptrolle. Per, jetzt ist es ja oft so, man hat einen Film in Erinnerung und jetzt haben wir den nochmal geschaut. Hattest du den besser, schlechter in Erinnerung oder war das letzte Mal gucken vor dem jetzigen Gucken so frisch, dass es da keinen Unterschied gab?
So frisch will ich jetzt nicht sagen. Also das ist sicher jetzt 3-4 Jahre her, da ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber ich muss sagen, ich kann den Film tatsächlich immer wieder noch gucken und habe immer noch Spaß an dem Film. Also ich, da kommen auch Kindheitserinnerungen in mir hoch. Das heißt, in dem Moment, wo man den Film guckt, ist man vielleicht auch innerlich dann nochmal so in dieser geborgenen Art, dass man sich wie so ein Kind fühlt, wo die Welt auch noch in Ordnung war. Also für mich ist der Film auch immer diese Verbindung heile Welt und ich mag den Film immer noch. Der funktioniert für mich immer noch. Manche Sprüche heutzutage, wenn man die neuem Publikum vorsetzt, wird, glaube ich, ein bisschen kritisch.
Ah, ja, definitiv.
Aber darüber sehe ich beim Film aus dieser Zeit auch hinweg, weil es ist nun mal auch ein Kind seiner Zeit und ich mag ihn einfach immer noch. Ich habe einfach Spaß an dem Film, nach wie vor.
Ja, also ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, weil ich gucke den jährlich mindestens ein, zwei Mal. Also ich habe ja jetzt eine Tochter, die ist ja 7 und ne, da fängt das ja jetzt an, dass die guten Sachen guckt, nicht mehr die Kindersachen. Die darf jetzt Bud Spencer und Bud Spencer Terence Hill Filme mit mir gucken. Nicht unbedingt die harten Western natürlich, aber so diese launigen Dinge wie Mücke, da darf die schon mal mit mir drauf gucken, das findet die super. Das war genau so der Zeitraum, in dem Alter durfte ich die damals gucken. Ja, bei mir war das so, dass mein Papa die sich dann immer angeschaut hat, aus der Videothek geliehen und dann durfte ich die teilweise mitgucken. Oder ne, wenn er dann fertig war, das war so ähnlich wie mit deinem Bruder, einmal gucken reicht, dann hat er dann auch mir die Möglichkeit gegeben und dann, ich weiß, bei Mücke halt, den habe ich dann damals an einem Wochenende auch 3-4 Mal geguckt und ich war so froh dann, dass ich den nachher irgendwie aus dem Fernsehen aufgenommen habe oder so, dass wir den als Video dann zu Hause hatten und ich den immer wieder gucken konnte. Ach, das war schon eine schöne Zeit und wie du sagst, ich finde dieser Film, der steht halt total für die gute alte Zeit, als alles noch irgendwie in Ordnung war, als alles leichter war. Genau das ist das Feeling, was ich habe, wenn ich den Film sehe. Da ist alles in Ordnung, das sind so, für mich sind das so Kindheitserinnerungen, die frühen 80er da, ne, wo alles leichter war und man sich nicht so viele Gedanken gemacht hat.
Aber jetzt mal davon, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber du kannst jetzt eigentlich am besten von uns beiden sagen, ob der Film noch funktioniert oder nicht.
Funktioniert.
Weil du hast ihn ja mit der Lütten geguckt von dir.
Richtig.
Wie reagiert sie denn auf den Film?
Ja, die findet den großartig, ne? Also, wir haben jetzt so 2-3 Filme mal angefangen. Und generell findet sie Bud Spencer toll. Wir haben ja hier bei uns im Haus einen riesen Leinwand mit Bud Spencer und Terence Hill mit einem Fotoshoot aus einem Western hängen. Wie die so dreckig an der Wand hängen. Das heißt, die Große kennt ja schon seit Jahren das Bild von Onkel Bud, wie sie immer sagt, ja. Und Onkel Terence. Und sie findet das ja toll, dass Onkel Bud immer so stark ist. Und das ist schon was, also ich find's spannend, das gibt der richtig was, ne? Die sagt, warum ist der so stark? Und wir haben im Freundeskreis einen Vater von einer Freundin von ihr, der ist 2 Meter, 140 Kilo. Da sagt die auch immer, der Tobi, der ist so stark wie Bud Spencer, ne? Also du merkst richtig, dass sie sich damit identifiziert und wir haben so in 2-3 Filme reingeguckt, wo ich gesagt habe, die sind so von der Story und von der, ja, man muss ja schon auch sagen, Gewalt so reduziert, dass sie da gut mitgehen kann und ja, da ist Mücke ihr klarer Favorit, also den möchte sie alle paar Monate mit mir sehen und da ist sie auch die ganze Zeit voll beim Film und spielt nicht nebenbei, sondern guckt den mit mir top konzentriert und das ist, glaube ich, so ein gutes Einstiegsthema, wenn man seine Kinder mal an die guten Filme ranführen möchte. Wobei, es gibt natürlich Filme, die sie noch lieber guckt. Der erste Zurück in die Zukunft, das ist so ihr absoluter Favorit, ne? Und seitdem wünscht sie sich eigentlich nichts sehnlicher, als in die Zukunft zu reisen oder in die Vergangenheit. Das ist ihr eigentlich egal, aber sie findet diesen Gedanken total spannend.
Ja, aber das ist schön zu hören, also dass auch die Kinder der neueren Zeit weil deine Kleine ist ja jetzt auch gerade erstmal so im Grundschulalter. Finde ich schön zu hören, dass die auch noch Spaß an diesen aus deren Sicht alten Kamellen haben.
Ja, also meine Tochter hinterfragt häufig gar nicht so richtig, wie alt ein Film ist. Der geht es darum, dass der Film Spaß macht. Ja, also klar, ne? Also sie merkt zum Beispiel auch gar nicht bei so älteren Filmen, wenn da keine Handys benutzt werden. Das ist ja total egal. Bei neuen Filmen ist es normal, dass sie benutzt werden. Bei alten Filmen merkt sie es gar nicht, dass sie nicht benutzt werden. Ne? Das ist so uninteressant. Hauptsache, der Film fasziniert sie.
Okay, aber um auf den Film jetzt mal zu kommen,
Ja, kommen wir mal zum
ich habe
Film.
dann direkt eine Frage an dich. Bei Sie nannten die Mücke, was ist denn da so deine erste Assoziation mit dem Film?
Meine erste Assoziation mit Mücke ist, wie essen Sie Ihr Omelett? Mit zwei oder mit 20 Eiern?
20.
Mit zwei Eiern, mit drei Eiern. Nee, mit 20. Ne?
Mit oder ohne
Genau.
Zwiebeln?
Nee, ohne, die liegen zu schwer im Magen. Ne? Also der Klassiker für mich, wobei dieser Film ist ja ein ja, Sammelsurium an guten Sprüchen. Wenn ich jetzt damit anfange, dann könnte ich jetzt hier eine Viertelstunde, und ich glaube, das kann jeder, der so ein bisschen was für den Film empfindet, genauso leisten. Einfach mal Sprüche runterrattern, die in diesem Film vorkommen, weil dieser Film ist gepflastert mit guten Sprüchen. Das ist halt so ein richtiger Gute-Laune-Film, der fast schon so ein bisschen, was die Sprüche angeht, manchmal dazu tendiert, leicht drüber zu sein. Ja, der macht einfach Riesenspaß und ja, ist ein schöner Film. Was ist denn deine erste Assoziation?
Tatsächlich das Lied.
Ah, Oliver Onions.
Oliver Onions, Bulldozer. Das ist, also wenn ich an Sie nannten ihn Mücke denke, denke ich immer an dieses Lied. Und ich habe es auch jahrelang nicht hinterfragt, warum da von einem Bulldozer geredet wird und er immer eine Mücke sei. Danke
Ja.
an Rainer Brandt. Ich bin dir nicht böse dafür, ganz im Gegenteil, ich liebe dich dafür. Aber es ist wirklich dieses Lied, Bulldozer. Eine
Ja.
Wolke aus Staub und Fäusten, um das mal zu zitieren.
Ja, genau.
Aber ansonsten natürlich, ja, die Leichtigkeit. Ich sag's mal so, eigentlich ist der Film der kindlichste Film, den man sich vorstellen kann, weil es gibt keinen wirklichen Bösewicht. Es passiert nicht wirklich
Ja, komm,
böse.
Raimund Harmsdorf ist schon sehr böse, ne?
Ja, aber wenn du Bösewicht als Antagonisten meinst, ja, klar. Aber wirklich böse in Form von der gewalttätige, brutale, eigentlich ist da keiner wirklich der Böse. Die haben ihre
Ja.
Kabbelei, weil Raimund
Ja.
Harmsdorf ja die Geschichte mit der Sportsache hat. Aber irgendwie, der Film ist so leicht, locker und immer noch liebenswert.
Also mal zur Chronistenpflicht. Ich glaube nicht, dass es da draußen ernsthaft einen Menschen gibt, der diesen Film nicht gesehen hat. Wenn es das doch so sein sollte. Und für alle die, die natürlich jetzt Bock kriegen, diesen Film zu gucken, der ist auf Netflix gerade zu streamen. Also eure Chance, da reinzusteigen. Oder ansonsten definitiv auch eine Kaufempfehlung, die Blu-ray sich mal zu schießen für ein paar Euro. Es geht darum, dass in einem kleinen Örtchen in Italien am Meer permanent so eine Rivalität zwischen den italienischen Einwohnern und den dort stationierten amerikanischen Soldaten herrscht. Das geht schon seit ganz vielen Jahren so, und es gibt immer ein paar Späße und auch Schlägereien, die daraus resultieren, wenn die Italiener dann mal wieder die Amis zu sehr picken, so kann man das, glaube ich, nennen, und die Amis mal wieder zu arrogant sind, und daraus entsteht dann ein Football-Match. Und natürlich haben die italienischen Jungs, die Straßenkids, überhaupt gar keine Chance gegen die Profis von den Amerikanern, die Army ist es, glaube ich, die ja da sehr gut drin sind und immer trainieren. Aber die Italiener haben einen Trumpf in der Hand, und das ist Mücke. Ja? Bud Spencer, der ehemalige Top-Footballspieler, der vor Jahren mit dem Spiel aus guten Gründen aufgehört hat, und der soll jetzt die Jungs trainieren. Und das macht er dann auch. Allerdings hat er mit vielen, vielen Herausforderungen zu kämpfen. Das ist vor allem der Sergeant, gespielt von Raimund Harmsdorf, der mit Mücke eine gemeinsame Vergangenheit hat. Aber natürlich auch andere Verlockungen wie das leichte Leben für die italienischen Jungs. Zu viel wollen wir da jetzt nicht erzählen. Ich glaube, das reicht schon per als Handlung, oder?
Das ist mehr als genug.
Ja. Und der Rest lebt halt davon, wie er die Leute trainiert und welche Erfahrungen sie sammeln. Wenn wir schon gerade mal dabei sind, wo könnt ihr euch den Film angucken? Tatsächlich gab es den Film eigentlich per ganz lange nur geschnitten, in Anführungsstrichen. Das heißt, die meisten werden nur eine verkürzte Version kennen. Auf Netflix kann man den Film haben. Mittlerweile gibt es den Film aber auch von Universum ungeschnitten, beziehungsweise in der Langversion, genauso wie in der großen Bud Spencer Box von Universum. Mal so deine Einschätzung, muss man diese haben in der Langversion oder reicht bei Bud Spencer auch die Version, die wir alle so viele Jahre kannten, sprich die gekürzte deutsche FSK 12 Fassung?
Müssen, sollen, haben, das sollte eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann jetzt mal für mich persönlich ausgehen. Ja, ich habe mich gefreut, damals diesen Film mal ungeschnitten zu sehen. Haben tue ich ihn ungeschnitten. Schauen tue ich ihn in der Regel in der alten Fassung, wie ich sie kenne. Hat einfach den Hintergrund, es ist flüssiger für mich, den Film auch in der deutschen Synchro, die ich da auch liebe, zu gucken, als dann diese nachsynchronisierte englische Version da mit reinzukriegen immer. Also ich finde, nichts ist störender, als wenn du einen Film guckst, der auch über längere Textpassagen, 1-1 übrigens gerade,
ja,
über längere Textpassagen hin und her wechselt zwischen Deutsch und Fremdsprache.
Definitiv.
Also das Schlimmste, was ich dahin kenne, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich mal die erste Auflage von Blues Brothers angucken. Der wird entweder den Film danach nur noch in Englisch gucken oder die Scheibe in den Müll werfen, weil es ist so schlimm, immer dieses Hin und Her springen. Und das habe ich auch bei Mücke. Es ist nicht so radikal so oft, aber es stört für mich dann doch immer den Fluss des Schauens. Also ich bevorzuge persönlich dann die alte Kinofassung, bin ich am glücklichsten mit. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, 1:1 genauso. Also vielen Dank, dass sich hier ein Label die Arbeit gemacht hat, das mal rauszubringen, weil es ist einfach nochmal total spannend zu sehen, wie der Film eigentlich gedreht wurde. Man kann dann halt, wenn man die ja italienische Fassung mal vergleicht, an der Stelle dann mit der deutschen Fassung, die ins Kino kam, viel besser verstehen, warum man das gemacht hat. Und du hast ja gerade einen Hauptgrund schon genannt. Die deutsche Fassung schaut sich wesentlich straffiger, launiger. Es sind ja verschiedenste Schnitte da. Es sind ja insgesamt 12 Minuten, die fehlen. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Und es ist Handlung wie auch Prügelszenen. Von daher, ja, muss jeder für sich mal entscheiden. Ich finde das sehr bereichernd, wenn man immer die andere Fassung kannte. Das ist auch die, die gerade auf Netflix drin ist, die gekürzte deutsche Fassung. Sich das dann mal anzuschauen, also die paar Euro für die Universum Blu-ray, die machen definitiv Sinn. Aber der Film verliert ein bisschen an Tempo, muss man ganz klar sagen. Diese 12 Minuten mehr, das merkt man halt schon. Der guckt sich nicht mehr ganz so straff weg. Und ja, nicht alles, was drin ist, macht den Film besser. Also es ist vor allem so die eine oder andere Prügelszene, die eine oder andere Trainingssession, auch mal ein Dialog, der mit tiefer drin ist. Ich kann mich da so an die Szene beim Friseur erinnern, die rausgeschnitten wurde. Die finde ich ganz witzig. Wenn nur die weiter mit drin wäre, fände ich das schön. Aber halt so insgesamt sind 12 Minuten einfach zu viel. Und von daher finde ich die alte Fassung eigentlich deutlich besser. Und wenn mehr drin gewesen wäre, dann hätte an der einen oder anderen Stelle das für mich gereicht. Alle 12 Minuten, das wird dann einfach zu lang und der Film verliert ein bisschen an Tempo. Per, ich habe ja gerade schon meinen Lieblingsdialog oder meinen Lieblingsspruch genannt. Was ist denn dein Lieblingsspruch aus Mücke?
Habe ich zwei.
Okay.
Wofür brauchst du die Einsprichsdüse? Für einen Rolls-Royce oder für einen Panzer?
Ja, Mensch, ich habe ein Boot.
Ja, ja, ist egal, ob jetzt Rolls-Royce oder Panzer. Musst du mir ja nicht sagen.
Ich sag dir das doch die ganze Zeit. Ich habe einen Kahn und den muss ich wieder flott kriegen.
Ja, genau. Also das ist einer meiner liebsten Sprüche und den zweiten, den ich ganz toll finde, das ist, wenn die in dem Untergrundspielcasino sind. Hm. Weil mit dem alten Trick konnte nicht mal Klaus Kinski Nobody was werden.
Ja, großartiger Spruch, den haben wir definitiv der deutschen Synchro zu verdanken. Der war im Original bestimmt nicht so drin. Ja, das ist auch schon zwei meiner Lieblingssprüche genannt. Aber das Tolle ist, ne, wir hatten ja auch vorhin schon den, wie isst du dein Omelette mit 2 oder 3 Eiern mit 20 Zwiebeln dabei? Nein, die liegen zu schwer im Magen. Also es gibt in diesem Film eigentlich alle 2 Minuten, würde ich jetzt mal aus dem Bauch tippen, einen tollen Spruch, ne? Auch so dieses rechte Niere, linke Niere, ich mache eine Wanderniere draus und sowas. Das ist Wiedersehen, aber es eilt nicht. Also der Film ist so permanent im Entertainment-Bereich, ne? Aus den Schuhen, aus dem Sinn, in die Waschmaschine rin. Also die fließen alle so. Wenn ich sage ja, ich könnte jetzt eine Viertelstunde nur die Sprüche hier.
Juchi, Jucha, der Soßenteufel ist wieder da.
Ja, der Soßenteufel, auch ziemlich legendär in der Szene, ne? Habe ich beim Würfeln gewonnen, 3-mal Chicago. Ja, also es ist einfach so, der ganze Film ist ein Synchronisationswunder. Also da hat sich das Synchro-Studio selbst übertroffen und war sicherlich auf dem Höhepunkt seines Schaffens.
Ja, okay, Rainer Brandt hat ja diese ganzen Filme mit Bud Spencer, Terence Hill geprägt wie kein anderer, muss man dazu sagen. Und ich finde auch diese eine Anekdote, die mal ganz schnell gesagt ist, das war bei einem Dreh zu Plattfuß, wo ein Kleinwüchsiger sich mit Bud Spencer prügeln sollte und hatte echt Anfälle gekriegt und war am Heulen, weil er seinen Text immer verpatzt hat. Und Bud Spencer sagte dann nur zu ihm, hör mal, ist egal, der Rainer macht das schon.
Ja, also so war dann die Einstellung. Und ja, der Rainer hat halt aus Bulldozer auch Mücke gemacht, denn der Film heißt im Original Lo Chiamavano Bulldozer. Also beim letzten Mal war das wohl nicht so schlecht mit dem Italienisch, obwohl die 2 Italiener, die ich kenne, mir dann geschrieben haben, schwer gelacht haben, war ich wohl nur 20% vorbei. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade war. Und Rainer Brandt machte halt die Mücke da draus, ne, an der Stelle. Was ich großartig an dem Film finde, Per, das sind aber neben Bud Spencer, über den wir natürlich heute Stunden reden könnten, und er wird natürlich nochmal eine Sonderausgabe bekommen, wo wir seine Lebenswerke beleuchten. Wir haben ja auch schon eine Top 5 gemacht mit Filmen, die man mit ihm unbedingt mal gesehen haben muss. Ich finde 2 andere Darsteller großartig in dem Film. Kannst du dir vorstellen, wer das sein könnte?
Mir würden jetzt 3 einfallen sogar.
3 sogar, okay.
3.
Ja, ich finde 2 besonders prägend. Dann, und ein Nebendarsteller vielleicht auch noch, aber 2 besonders.
Dann würden mir 4 einfallen, weil wenn das der gleiche Nebendarsteller ist, kann es eigentlich nur dieser sein. Und da werde ich echt Probleme mit den Namen haben. Dann fange ich mal mit dem Nebendarsteller an. Ottavio Del Alquaca. Entschuldigung an alle, wo ich jetzt falsch ausspreche. Alquacua, keine Ahnung. Das ist derjenige, der den Räuber spielt, der als erstes von Bud Spencer akquiriert wird fürs Team. Dann wird mir noch einfallen Reinhard Koldenhoff. Das ist der, der den Colonel spielt. Joe Bungner oder Buckner?
Ja. Joe Buckner, yeah.
Oder Buckner. Entschuldigung.
Den meinte ich, genau.
Und natürlich, ja, der deutsche Anti-Mann, den es da nur gibt in dem Film, Raimund Harmsdorf, der Seewolf.
Ja, der Seewolf. Lass uns doch mit Raimund Harmsdorf anfangen. Der Seewolf, sagst du. Das ist natürlich 1978 war Raimund Harmsdorf schon auch so ein Stück weit auf dem Höhepunkt seiner Karriere, muss man sagen. Wer den Seewolf nicht kennt, der Seewolf ist nach dem gleichnamigen Roman eine Verfilmung gewesen von Jack London und ist so ein Abenteuerteiler gewesen, Anfang der 70er. Und ja, wer da deutsches Fernsehen konsumiert hat, das war so ein ZDF-Ding, der hat das gesehen. Da hat Raimund Harmsdorf den Wolf Larsen gespielt, den Seewolf, und hat da europaweit für Aufsehen gesorgt, weil das Ding ist dann in ganz viele Länder verkauft worden. Das war ja so damals üblich, das hat das ZDF oder auch die ARD mit Eigenproduktion ganz stark gemacht. Direkt lief ja auch in über 130 Ländern. Dass die das dann verkauft haben in ganz vielen Ländern, und Wolf Larsen, Raimund Harmsdorf hat dadurch ja sogar eine kleine Weltkarriere gestartet, weil dieses Ding so ein Riesenerfolg war. Und hat dann nach diesem Seewolf durch seine Bekanntheit, die er da erlangt hat, die Chance gehabt, an internationalen Produktionen mitzuspielen. Und da war natürlich dann vor allem die Hauptrolle in Sie nannten ihn Mücke ja ein Riesenthema. Der hat vorher noch in Dinge mitgespielt wie Ein Haufen verwegener Hunde, ebenfalls ein toller Kinofilm, oder auch Die Teufelsschlucht der wilden Wölfe und auch schon in Nobody ist der Größte. Ja, darf man auch nicht vergessen. Aber dann, sie nannten ihn Mücke, war sicherlich so einer der bekanntesten Filme, wo er dann mitgespielt hat, Per, ne?
Ja, wobei am bekanntesten ist, glaube ich, auch die Szene aus dem Seewolf mit dem Zerdrücken der Kartoffel. Das hat, glaube ich, seinen Ruf richtig gefestigt, international. Ja,
und das ist ja das Tolle, der Ruf als harter Hund, Per. Und da, ich sag mal so, ne, die härtesten Hunde der Welt waren die idealsten Gegner für Bud Spencer, oder?
Natürlich. Wobei, was sind denn so von Raimund Harmsdorff die Filme, die dir sofort einfallen würden?
Mir sofort einfallen würden?
Ja. Gibt's da irgendeinen Film noch, der dir einfallen würde?
Im Sinne von der beste Film?
Oder? Nee, so generell. Den kenne ich. Den fand ich gut.
Von Raimund Harmsdorff? Ja, tatsächlich gibt's einen Film, der mir sehr, sehr gut von ihm gefällt und den ich tatsächlich nur hier an der Stelle allen empfehlen kann. Jetzt, den habe ich letztens noch gesehen. Wie heißt er denn? Diesen habe ich mir doch auf Blu-ray gekauft.
Blutiger Freitag vielleicht?
Blutiger Freitag, dankeschön. Ach,
ich hab's gehofft, dass du den sagst.
Blutig, da war ich, aber bei Blutiger Freitag, da fehlte mir jetzt gerade der Freitag. Ja, das ist ein Film, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr spät auf ihn aufmerksam geworden. Da spielt er den Heinz Klett, ja. Der Film ist von Anfang der 70er, also auch noch vor Mücke, aber das muss so die Zeit des Seewolfes gewesen sein.
Ja, kommt hin.
Ist für mich ein richtig grandioser Film und den habe ich mir tatsächlich erst letztes Jahr in dieser tollen Subkultur Blu-ray gekauft. Da gibt's so ein Mediabook und den kann man übrigens gerade auch auf Amazon Prime Video schauen, wenn ihr also da so ein, ich sag mal, harten Action-Krimi-Film mit Raimund Harmsdorff in der Hauptrolle schauen wollt. Absolute Empfehlung, oder, Per?
Auf jeden Fall. Also ich habe dir damals schon gesagt, hol dir den, wo du gefragt hast, ob ich den kenne. Und der Film, den muss man wirklich gesehen haben. Leider fallen mir dabei noch andere Filme ein. Das eine ist auch ein Bud Spencer-Film, den ich persönlich nicht so toll finde. Das ist Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen.
Nee, da sind wir einer Meinung.
Dann tatsächlich noch zwei italienische Filme, nämlich ja Rambo, das Remake, und Rambo 2, bevor Rambo 2 überhaupt rauskam. Und zwar Thunder.
Thunder.
Also, wer ein schönes Remake sehen will von 1983 von Rambo, sollte sich den Film angucken. Justamente, der Film hat sogar, bevor Stallone, meine ich, den zweiten Rambo gedreht hat, noch eine Fortsetzung gekriegt. Und der macht auch richtig Spaß.
Was bei Raimund Harmsdorff vielleicht noch ganz spannend ist, der war ein leidenschaftlicher Theaterschauspieler und hat vor allem in Kai Mai Bühneninszenierungen mitgespielt seit den 60ern. Aber er hat sich das nicht nehmen lassen, bei allem Erfolg dies dann auch in den 80ern wieder zu tun. Hat quasi dann nur in den 70ern, als seine Karriere auf dem Höhepunkt war, damit ausgesetzt. Und Raimund Harmsdorff ist ja nicht umsonst jemand gewesen, der Kartoffeln zerdrücken konnte. Das war ein Zehnkampfmeister. Ne? Der war damals, bevor die Schauspielkarriere so richtig durchgestartet ist, in den 60er Jahren, wo er mit kleinen Fernsehrollen ankam, in Schleswig-Holstein Zehnkampfmeister und hat sogar bei den deutschen Ausscheidungswettkämpfen mitgespielt. Also der hatte wirklich Kraft und Athletik. Ja, die Rolle, die er spielt in Mücke, ist natürlich eine ganz spannende, weil er spielt den ersten Gegner, kann man sagen. Die Anführer, nämlich Sergeant Kämpfer von den Amis, ne? Also die.
Yankee mit Kopfschmuck.
Ja, genau. Die da also wirklich in das Spiel ziehen und er ist dort dann natürlich der Sergeant, der Trainer, der Motivator seiner Jungs, die dann so richtig die Italiener auf dem Spielfeld auseinandernehmen sollen, Per.
Armdrücken fällt mir dabei als erstes ein.
Ja, legendäre Szene, ne? Erzähl mal, warum findet man die so klasse?
Das ist einfach so, er wird direkt als Monster dargestellt, weil wirklich für die Italiener wahre Tiere antreten, um gegen Raimund Harmsdorff Armdrücken zu kämpfen. Und die werden alle so nebenbei fast besiegt. Und die Italiener kommen wirklich immer mit waren Monstern an und die wetten all ihr Geld da drauf und immer verlieren sie. Und dann hast du halt das Problem, dass Mücke, nachdem er das Lokal verlässt, ausgeraubt wird, sich ausrauben lässt zurückkommt und sich denkt, ja, gewinne ich jetzt mal das Armdrücken hier, und das ist einfach so herrlich, wenn Raimund Harmsdorf sich so anstrengt und Mücke wirklich unter Kraftanstrengung versucht gegenzuhalten und dann immer kurz vorm Verlieren ist und kaum kurz bevor er dann mit der Hand den Tisch berührt, so mit Leichtigkeit so im Vorbeigehen auf einmal den Arm wieder gerade zieht. Und das so 3-4 Mal macht, und das ist als Kind für mich so lustig gewesen. Ich habe mich weggeschrien, weil wirklich so, ha, er verliert und dann plöpp, haha, reingelegt.
Ja, also wirklich so, er dominiert alle anderen und Mücke spielt eigentlich locker mit ihm, ne? Mücke, ja. Ne? Also der Papagei da auch schon ziemlich legendär unterwegs in diesem, ja, Fischer-Café, sag ich mal, was dann ja auch ordentlich nachher zerlegt wird. Ich habe noch einen zweiten, du hast ihn schon genannt, Joe Buckner, den finde ich natürlich auch mega. Hier an der Stelle der gute neben Bud Spencer. Ja, vielleicht ja die dritte Hauptrolle, kann man sagen, oder vielleicht die erste große Nebenrolle. Und zu Joe Buckner gibt's was ganz Interessantes. Der war nämlich Profiboxer, und zwar an der Stelle kam der gerade quasi von einem Weltschwergewichtsfight gegen Muhammad Ali. Er merkt also, wie gut der Mann war, zu diesem Dreh. Ne? Also er hat tatsächlich Kämpfe gehabt gegen Muhammad Ali und Joe Frazier, die in den 70ern nun mal das Nonplusultra im Weltschwergewichtsboxen war. Gegen Frazier lag er auch am Boden, hat sich dann aber zurückgekämpft und kam über die Runden, während er gegen Ali recht chancenlos war. Europaweit war Joe Buckner allerdings, er war Europameister, der beste Schwergewichtsboxer, den wir da zu bieten hatten. Also er kommt ursprünglich aus Australien, hat aber auch noch eine, ich glaube, es war ungarische Staatsbürgerschaft und nachher auch eine britische angenommen und konnte durch die ungarische Staatsbürgerschaft eben um den Europatitel kämpfen, den er in sich hatte. Also hier wirklich ein richtig guter Boxer. Der dann aber ja in diesem Film das nur so angedeutet hat. Da gab es ja auch so ein paar Szenen, wo er so ein bisschen so Boxsparring gemacht hat, Per. Aber hier konnte man das anders als in einem anderen Film noch nicht so richtig erkennen. Ne?
Ich denke mal, du spielst auf das Krokodil und sein Niepferd an.
Richtig. Ne? Das war ja dann, ich glaube, sein Durchbruch im Schauspiel, wenn man so will. Ne?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich kenne tatsächlich 5 Filme mit ihm, nachdem ich das gelesen habe. Und das muss ich jetzt positiv anmerken. Der ist sehr wandlungsfähig, was sein Äußeres betrifft.
Oh ja.
Wenn man sich also Mücke anguckt mit dem Paul Breitner Gedächtnislook im Blond.
Ja.
Hat den dann in ein Krokodil und sein Nilpferd vor Augen. Ich glaube, da total flatschig die Haare am Kopf gepresst.
Richtig gekletscht, ne? Mr. Jack Ormond, der Hauptbösewicht, den hat er da gespielt.
Und dann kenne ich ihn noch aus Eine Faust geht nach Westen, da hat er den Sheriff, auch den Gegner von Bud Spencer, gespielt. Mhm. Nicht mehr so klatschig am Kopf, aber auch noch nicht mehr diese, Name fällt ein, diesen Afro-Look, sondern halt leichtes Lockenhaar und mit Bart. Und in Der Große und sein außerirdischen Klein habe ich ihn gar nicht mehr erkannt.
Nee, genau, da war er dann der Brennan und da hat man ihn noch mal optisch total verändert. Da hat ja auch noch mal Raimund Harmsdorf als Captain Briggs mitgespielt. Ja, da gebe ich dir recht. Also Joe Buckner sicherlich darstellerisch gar nicht so untalentiert, fand ich. Also ich habe ihm jede Rolle abgenommen. Als Ormond, ne, als Hauptbösewicht in Das Krokodil und sein Nilpferd ist er mir so als erstes richtig hängen geblieben. Und da hat er ja auch so ganz lange Boxszenen, ne, wo er dann da so seine ganzen Leute vorführt und niederprügelt. Ja. Und wenn man dann, viele Jahre später habe ich das erst gelesen, dass der Europameister war und gegen Ali und Frazier gekämpft hat, wenn man das weiß, dann macht das natürlich mehr Sinn, dass man solche Szenen drin hatte. Also schon nicht uninteressant. Natürlich hat seine Karriere danach so, ja, nicht so den Riesen Weg gehabt. Er hat dann noch bei Street Fighter tatsächlich mitgespielt von 1994.
Den habe ich mir deshalb aber nicht nochmal angeguckt. Das mache ich nicht.
Nein, ich auch nicht, aber bei YouTube findest du Fetzen. Also da hat er auch eine kleine Rolle gehabt, muss man ganz ehrlich sein. Hat noch so bei ein paar anderen Filmen mitgespielt, die nicht ganz so bekannt sind. Ja, hat dann noch mal 2009, das fand ich ganz interessant, bei I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, ja, also ihr wisst, welches Reality-Format damit gemeint ist, in England mitgespielt, ne? Also in dem Ursprung. Ja, ist auch gealtert und nicht mehr so ganz in Shape, ne? Aber gut, irgendwann ist das halt so. Ich fand, für einen Boxer, der hier einfach mal verpflichtet wurde, weil er einen Namen hatte, hat er das richtig gut gemacht.
Auf alle Fälle. Aber ja, auf also alle Fälle.
Da gibt's ja ganz andere prominenten Unfälle, ne? Wir hatten hier gerade erst einen Film mit Thomas Millian besprochen, mit der stocksteifen Sängerin. Ja, ja, gut, das ist dann natürlich nochmal was anderes, ne?
Also das Schlimmste, was ich in solchen Fällen mal gesehen habe, Leute zum Schauspiel zu überreden, die es nicht können, ist der Film Der Joker mit Name Fall 1, wie heißt der doch mal, hier über sieben Brücken musst du gehen, Peter Maffay.
Uiuiui.
Also wer sich wirklich mal schlechtes Schauspiel angucken möchte, sollte sich diesen Film antun. Ich glaube, ich habe nie was Schlechteres gesehen. Und der Film war ein Erfolg aufgrund von Peter Maffay nur.
Ja, Per. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, wo ich weiß, das macht dir besonders Spaß, dass wir darüber sprechen. Lass uns über Musik reden. Über Bulldozer, über Guido und Maurizio De Angelis. Unter dem Namen kennt man die beiden Brüder quasi gar nicht, Per. Aber wenn ich sage Oliver Onions,
dann kennt man sie hoffentlich. Ohrwürmer vorm Herrn. Und ich denke, es gibt kaum einen bekannten Bud Spencer, Terence Hill Film, wo man nicht sofort die Musik im Kopf hat.
Ja, Flying Through the Air, ne?
Angel and Beans.
Ja, oder eben auch Bulldozer für den Film oder Dune Bucking. Also das ist halt, ach, das gibt so viele tolle Dinge von ihnen. Und sie haben das immer ganz lange mit Leidenschaft gemacht. Und das ist halt natürlich unheimlich prägend für diese Zeit. Wenn man mal schaut, alleine die Spencer Hill-Zeit, bei wie vielen Filmen sie die Musik gemacht haben, da kann man bilanzieren, ja, bei annähernd allen gefühlt. Das ist ja natürlich nicht so gewesen, aber bei sehr, sehr vielen.
Jedenfalls bei denen, die man gerne man guckt sie eigentlich alle gern, aber so die bekanntesten, ja, haben sie die Musik für geschrieben und waren damit auch sehr erfolgreich in den Hitparaden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war nicht nur einfach ein Lied, was den Film begleitet hat. Und ich weiß nicht, in wie viel Versionen du Bulldozer allein in Mücke dazu hörst. Aber ja. Es ist ja wirklich so, du hast ein Flying Through the Air, ein Angel and Beans. Die waren richtige Hitparadenstürmer.
Definitiv. Bulldozer hat es auf Platz 2 der deutschen Single-Charts geschafft, wo er sich auch 21 Wochen gehalten hat. Also das ist wow, ne?
Ja. Also für mich ist eigentlich Oliver Onions, die beiden, ein ganz wichtiger Bestandteil für die Spencer Hill-Filme. Schon immer gewesen.
Das macht einfach diese Filme unheimlich lebenswert noch. Die bringen so eine Leichtigkeit rein. Und sie haben Musik gemacht. Ich nenne mal nur so ein paar Titel, damit ihr das einordnen könnt. Für Verflucht, Verdammt und Halleluja. Vier Fäuste fein, Halleluja. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Dann auch für, sie nannten ihn Plattfuß. Dann zwei Missionare, zwei wie Pech und Schwefel. Hector, Ritter ohne Furcht und Tadel. Plattfuß räumt auf. Also ihr merkt schon, wow, ne, zwei außer Rand und Band, Charleston, die waren eigentlich bei ganz vielen dabei, zwei sind nicht zu bremsen, Blattfuß in Afrika, dann sie nannten ihn Mücke, bei denen wir heute reden, Buddy haut den Lukas, Plattfuß am Nil, Banana Joe, der Bomber, und das ist doch die Überleitung des Todes. Wir müssen über den Bomber reden, Per.
Du meinst Mücke 2 oder Mücke in einer alternativen Welt?
Mücke Reloaded, würde man heutzutage, glaube ich, sagen.
Also bei der Bomber finde ich es total faszinierend. Du hast im Großen und Ganzen die gleiche Geschichte wie Mücke. Du hast den gleichen Drehbuchautor wie Mücke. Du hast den gleichen Regisseur wie Mücke. Du hast den gleichen Hauptdarsteller wie Mücke. Du hast sogar einen der Nebendarsteller aus Mücke in dem Bomber drin. Ist eine Dreistigkeit, würde man heute sagen, vom Herrn, dass man das gemacht hat. Und trotzdem gehört der Bomber auch dazu einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Weil auch er ist so konsequent mit seiner Geschichte und die machen auch keinen Hehl daraus, dass es wirklich das Gleiche ist. Also es gibt in Mücke diesen einschlachsigen, drahtigen, mit Dauerwelle geformten italienischen Darsteller, der ja ein Backpfeifengesicht hat, wird man heute sagen, so oft wie der arme Junge was abkriegt.
Ja.
Und 1:1 dieser Schauspieler spielt 1:1 die gleiche Rolle auch wieder in dem Bomber.
Wo Bud Spencer übrigens auch wieder vom Profiboxen weggegangen ist und sich der Fischerei zugewandt hat, wie bei Mücke.
Weil das Leben ist ja unfair und Unfairheit hasst er.
Und wer sind wieder die Bösen?
Natürlich die Amis.
Ne? Ja, also sogar die Army, nicht irgendwie, dass man was anderes genommen hätte. Nein, es ist wieder die Army. Also 1:1 dieselbe Story, nur in einer anderen Sportart.
Und das Einzige, was man nicht gemacht hat, man hat für den Bomber leider nicht Raimund Harmsworth verpflichtet. Allerdings, wer sich den Hauptdarsteller, den Antagonisten anguckt, wird eine unwahrscheinliche Ähnlichkeit zu Raimund Harmsworth optisch feststellen. Also es ist wirklich... Ja. Heftig. Ja. Und ich habe damals immer, also ich, bevor wir das hier aufgenommen haben, ich habe immer gedacht, ja, die haben einfach das Drehbuch ein bisschen umgeschrieben und haben den Film normal gedreht. Und dann gucke ich mal wirklich nach, wer hat den Film mitverantwortet. Und es sind 1:1 die gleichen Leute und die haben auch nicht wirklich was anderes gemacht. Also wenn man den Regisseur nimmt, ja, der hat nach Mücke hat er noch den Außerirdischen Kleinen verbrochen, hat noch Buddy haut den Lukas verbrochen, also die Fortsetzung davon auch noch. Dann ein Film, den ich persönlich doch mache, das ist dann auch wieder mit unserem Boxer hier, Eine Faust geht nach Westen, den ich vorhin erwähnt habe, und hat danach als letzten Film Der Bomber gemacht. Und es ist wirklich faszinierend, also nicht nur, dass der Film eine Kopie ist, die ganzen Leute haben eigentlich bei beiden Filmen mitgespielt, beziehungsweise mitgewirkt.
Ja, was ich auch sehr faszinierend finde, ist der Drehort, weil das ist wieder das, was so Bud Spencer ausmacht. Es ist in Neapel gedreht worden. Wo eigentlich sonst, wenn Bud Spencer Kontrolle über einen Film hatte, weil ihm war ja als Neapolitaner ganz wichtig, immer seiner Heimat, seiner Hood was zurückzugeben. Und das hat er sich hier auch nicht nehmen lassen. Und gedreht wurde in Tirrenia. Das ist dann eben ja der Küstenbereich, heutzutage ein ganz, ganz bekannter und populärer Fährbereich, direkt bei Neapel in so einem Außenbezirk. Und dort sind dann alle Aufnahmen mit den Fischerbooten und so weiter entstanden. Und dort aus gehen Fähren in verschiedenste Richtungen tatsächlich, die andere Stellen ansteuern. Zum Beispiel dann Palermo. Ne? Das heißt, es geht dann wirklich rüber bis auf die Insel, quer übers Wasser oder eben an Palermo sogar vorbei bis nach Malta. Also hier wirklich ein ganz wichtiger Fährpunkt, von dem diverse Stellen angefahren werden, die so sonst schwerer zu erreichen wären. Ob das jetzt Sardinien ist oder Sizilien, also die Inseln werden von dort ganz, ganz stark, ich sag mal für den, ja, ich glaube, kann man schon sagen, geografisch südlicheren Teil Italiens angesteuert, also wirtschaftlich heute auch noch eine wichtige Region. Und damals in den 70ern war das halt so, dass es ja in Italien eine sehr, sehr politisch schwierige Zeit gab und auch eine sehr arme Zeit für viele. Und für Bud Spencer war das immer eine Gelegenheit, seiner Region was zurückzugeben, indem dort die Filme gedreht wurden. Das hat ja Geld eingebracht und indem man natürlich vielen heimischen Schauspielern vor Ort per einen Job geben konnte. Und da sind ja so einige bekannte Gesichter dabei.
Ja, also eines von mir aus gesehen bekannteste Gesicht, das ist... man kann ja schlecht mit Namen arbeiten, weil die Figuren halt in Mücke so gut wie selten mal einen Namen kriegen, außer den Hauptprotagonisten. Also wenn ich dann schon höre, einer hat dann laut Credits den Namen Rothaariger Junge. Ja, wird's dann schwer, den Leuten dann echt namentlich eine Bezeichnung zu geben. Ich versuche das dann mal anderweitig zu erklären. Und zwar geht's hier nochmal um den Jungen, der Bud Spencer ausraubt am Anfang.
Mhm.
So. Das ist ein sehr dynamischer, gut aussehender junger Mann. Heißt Ottaviano Della Acquar.
Ja, sehr gutes Italienisch, glaube ich. Hört sich gut an.
Ich hoffe einfach mal. Wo ich eigentlich immer dachte, hör mal, der ist so präsent in dem Film. Und sieht auch gut aus. Also muss eigentlich fürs Kinopublikum wirklich gutes Potenzial gehabt haben. Ist der mir wirklich nur ein einziges Mal wirklich nochmal aufgefallen als Schauspieler. Und das ist in einer der schlechtesten Filme, die ich kenne, das Riffs 3.
Okay, ja.
Hat aber selber unwahrscheinlich knapp 70 Filme gemacht. Und darunter wirklich Kultstreifen wie Mücke. Dann tauchen da Filme auf wie Plattfuß. Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, Großangriff der Zombies. Red Sonja. Miami Cops hat er mitgespielt. Also der ist unwahrscheinlich aktiv gewesen, aber irgendwie nur als Nebendarsteller.
Ja, da habe ich auch so einen.
Selbst in der Bomber macht er mit. Oder im Banana Joe, aber er ist wirklich nicht gerade vom Erfolg gesegnet worden, was den großen Durchbruch betrifft. Leider.
Also den ich rausgesucht habe, das eine Beispiel, den erkennt jeder sofort, wenn ich sage, Captain Rotzbremse, Riccardo Pizzuti, ja?
Ja.
Der war immer einer der, ich sag mal, Platz 2, Platz 3 Bösewichte in vielen Filmen. Legendäre Prügelszene mit Terence Hill in einem Film in so einem Zelt, ne? Der hat in so vielen Filmen mitgespielt und war immer einer der Bösen, ne? Rechte und die linke Hand des Teufels, Vier Fäuste für ein Halleluja. Da war er dann eben auch in dieser legendären Prügelszene zu sehen. Der hat Bud Spencer und Terence Hill in der Westernzeit noch kennengelernt und die haben konsequent den immer wieder gebuckt. Zwei Himmeln auf dem Weg zur Hölle, Verflucht, Verdammt und Halleluja. Auch die Engel essen Bohnen, zwei Missionare. Also ihr hört schon, der war da voll dabei. Dann sogar Plattfuß räumt auf, Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Also man merkt, er hat sich dann eher Bud Spencer als Terence Hill angeschlossen. Und dann eben auch bei Mücke, eine der Marines. Zwei sind nicht zu bremsen, zwei außer Rand und Band, Buddy haut den Luke fast, Plattfuß am Nil. Ne? Also die ganze Zeit, wo Bud Spencer erfolgreich war, ist er immer wieder aufgetreten, meistens als jemand, der verprügelt wurde. Immer sehr schön oder sehr oft synchronisiert von Manfred Lehmann, ne? Damit auch mit einer markanten Stimme und auch für mich so ein Klassiker. Ne?
Also wenn du ihn nennst, dann musst du auch, ich habe ihn gerade mal rausgesucht, Claudia Ruffini nennen. Das ist unsere, Rothaut wird immer roter.
Ah, okay, ja, ja,
genau. Das ist auch einer, der zu der engeren Entourage der beiden damals gehörte, der auch in jedem Film auftaucht. Und das ist ja auch so eine Sache, die diese Filme so familiär für mich machen. Es ist egal, welchen Bud Spencer, Terence Hill Film du dir anguckst. Die Leute, die auf gut Deutsch gesagt was auf die Schnauze kriegen, sind immer die gleichen. Du kennst die in- und auswendig.
Absolut, absolut. Und das sind dann häufig auch Local Heroes gewesen. Also ich habe mal so 3-4 Leute gegoogelt. Ich nehme jetzt mal Pizzuti als Beispiel. Der ist in Centraro geboren worden. Das ist da mal nur wenige Kilometer entfernt von Neapel. Das sind also wirklich Local Heroes, wo Bud Spencer entschieden hatte, ja, die werden dann eben verpflichtet. Die kriegen dann für Cola auf die Omme. Und damit tue ich eben auch was vor Ort. Das war ihm halt immer sehr, sehr wichtig.
Und das waren ja nicht nur einfach Leute, die was auf die Omme gekriegt haben, sondern es waren ja auch ausgebildete Stuntleute, das hast du ja auch nicht vergessen.
Genau, das waren ja meistens die Leute, die Stunts eben an der Stelle abgearbeitet haben und dann nochmal prominent aufs Gesicht bekommen haben.
Und, aufs Gesicht. Ja, und das Schöne war natürlich auch, durch die beiden sind die natürlich auch international gebuckt worden. Weil wenn die dann Filme in Amerika gedreht haben, so Miami Cops oder auch hier Vier Fäuste gegen Rio, ja, die haben ihre Leute immer mitgenommen.
Genau, also die haben dann so ein bisschen auch überregionale Berühmtheit bekommen. Ja, zur Story brauchen wir nicht viel zu erzählen. Wir haben schon die besten Zitate drin, Per. Was mich jetzt noch so interessieren würde von dir, du hast gesagt, so dieses Feelgood, diese Leichtigkeit. Erzähl doch noch mal so vielleicht so eine Lieblingsszene von dir, wo du sagst, die macht den Film noch mal besonders liebenswert.
Das ist wirklich die Sache, die du aber auch schon leider erwähnt hast dann. Die Sache mit dem Omelett. Also es ist wirklich so dieser kernige Typ, der braucht auch kein Messer, keine Gabel. Der bestellt sich ein Omelett mit 20 Eiern und das wird dann halt mit der Hände zerteilt und das stopft man sich rein und dann kommt noch der Vino hinterher. Eine bestimmte Szene aus dem Film direkt rausholen ist ein Problem, weil ich liebe den ganzen Film. Also ja, es sind so Szenen drin, die im Kopf bleiben, wie auch das mit Kinski und so. Aber es ist wirklich so dieser ganze Film, der dir auch klar macht, Freundschaft, Familie sind sehr wichtig. Alleine kommst du nicht weiter, du brauchst dein Team. Du brauchst zwar einen, der ein bisschen den Ton ansagt, aber eine bestimmte Sequenz, nein, es ist der Film an sich, den ich einfach abgöttisch liebe.
Das kann ich total gut nachvollziehen, weil mir geht's im Prinzip ganz genauso. Wenn ich die Frage beantworten soll, dann kann ich jetzt so viele kleine Szenen nennen. Also ich nehme mal die eine Szene, wo Bud Spencer ganz am Anfang, und das hast du ja auch schon erwähnt, überfallen wird, ne? Und er muss dann das Geld abdrücken und seine Uhr.
Moment, ja? Das ist nicht einfach nur eine Uhr, ja? Das darfst du jetzt nicht so einfach sagen, das ist hier seine Uhr, die er verwendet. Die Uhr hat ein doppeltes Gehäuse, 17 Steine und ist wasserdicht.
Ja, absolut. Ein richtiges Schmuckstück, weswegen er dann die nächste direkt aus dem Ärmel zieht und sich umschnallt. Ja. Also völlig egal, ich habe immer eine Ersatzuhr dabei, weil es ist Neapel, ihr wirst so ständig beklaut. Das ist halt auch so etwas, was total witzig ist. So ein kleiner Witz nebenbei. Ne? Er wird überfallen. Die Szene ist ja eigentlich nicht lustig, aber auch da so, hey, es ist Neapel. Ne? Und seine Kette, sein Erinnerungsstück an seine alte Zeit, die kriegst du aber nicht. Ne? Und ist es dann halt auch lustig, wie er dann nach dem Überfall sich überlegt, ja, okay, jetzt habe ich kein Geld. Ich brauche aber Geld. Ach, dann gehe ich mal rein und mache mal einen Armdrücken gegen Raimund Harmsdorf, der da alle abzieht. Ich habe aber nichts zu setzen, außer meine Ersatzuhr.
Und wasserdicht, doppeltes Gehäuse, 17 Steine.
Genau, und vielleicht noch den Anhänger, um dann natürlich Raimund Harmsdorf nass zu machen und das Geld abzuziehen. Das ist eine super Szene. Ich finde die Trainingsszene auch ganz klasse, weil man da auch immer wieder einen guten Humor reinpackt. Man hat da ja auch so diesen klassischen Körperkasper, sag ich mal vorsichtig, so diesen ganz dünnen, schlaksigen Burschen, der sich überhaupt nicht bewegen kann, der beim Slalom um die Sandsäcke von denen vermöbelt wird, der beim Springen über die Fässer auf dem Fass landet und es zerstört, dem eigentlich immer nur Blödsinn passiert. Das ist natürlich auch so, dass das so ein bisschen diese Übungsszenen auflockert. Und was ich natürlich auch super finde, sind die ganzen Szenen rund um den Motor, weil das auch immer wieder diesen Humor einstreut, ne? Ist ja egal, ob das jetzt ein Rolls-Royce ist, ne?
Oder ein Panzer.
Oder ein Panzer, muss ich mir ja nicht erzählen, aber ne? Also, es ist halt so nie leere 5 Minuten. Selbst die Szenen, wo die dann Glücksspiel betreiben und das Leben leben, die italienischen Jungs vom Training abkommen, wo er mit Joe Buckner alleine ist und warum habe ich es bei dir geschafft und bei keinem anderen, wo der Film mal kurz nachdenklich wird und auch so die Gefahren aufzeigt von diesem Leben. Ja, das endet aber ganz schnell in so einer Massenprügelei dann in diesem illegalen Glücksspielstübchen mit dem Soßenteufel und mit in die Waschmaschine rinnen und wie alles so. Also ihr merkt schon, der Film macht eigentlich durchweg Laune und es gibt eigentlich nie so die Sequenz, wo man sagt, ach ja, jetzt könnte man auch spulen, sondern den guckt man halt 1,5 Stunden straff weg und grinst die ganze Zeit.
Ja, ist so.
Na? Per, mit einem Vorurteil müssen wir aber noch aufräumen. Das ist ein Sportfilm, in dem wenig Sport gezeigt wird. Also es geht ja immer die ganze Zeit um dieses eine Spiel. Und das Ziel der italienischen Mannschaft, das wird im Film am Anfang nicht ganz so deutlich. Es ist nicht das Ziel, das Spiel zu gewinnen.
Ein Punkt.
Es ist das Ziel, einen Punkt zu machen, ja. Und wenn man jetzt denkt, okay, da kommt am Ende irgendwie so ein Footballspiel, damit kenne ich mich nicht aus, das schreckt mich ab, da können wir Entwarnung geben, Per, bei einem Film, der 1:45, glaube ich, geht.
Ja, kommt hin.
Sind es 16,5 Minuten Footballspiel am Ende.
In denen eigentlich auch noch mindestens 6 Minuten geprügelt wird.
Genau, also ihr könnt euch jetzt schon natürlich denken, wie das Spiel endet. Es endet natürlich nicht als Footballspiel, ne? Man versucht da ein paar Minuten seriös Football zu spielen und dann hat die Army so eine hohe Führung und hat keine Lust mehr seriös zu spielen und dann gibt es wieder auf Omme, auf 12. Und das lassen die Italiener sich natürlich nicht bieten und es kommt, wie es kommen muss. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Film verraten, aber Mücke wird da noch eine schlagkräftige Rolle spielen.
Richtig. Aber auch das ist wieder so dieses Spiel und das, wo ich vorhin meinte, von wegen richtigen Bösewicht gibt es nicht. Selbst die Amis kommen in dem Film irgendwie immer noch gut weg. Wenn man es sich mal genau anguckt. Weil es kommt ja auch stellenweise immer wieder hindurch, dass die Italiener auch immer der provozierende Part sind. Also ich denke nur an die Szene, wo die ihre Geschenke bringen in Form von einer vernünftigen Sportausrüstung und 5 Minuten später werden sie schon beklaut. Und als sie dann abgedackelt sind, weil Mücke das Ganze geschlichtet hat und dann gefragt wird, was hast du dem versprochen? Ja, ab jetzt wird ehrlich gearbeitet, ihr beklaut ihn nicht mehr. Und die Antwort ist dann, ja, Gott sei Dank habe ich das hier vorher gemopst. Ey, was machen wir, wenn die zurückkommen? Ja, nee, der Spritsauger hat wieder zugeschlagen, die kommen eh nicht weit. Also, irgendwie kann ich dann auch die Amis wieder verstehen. Es ist wirklich so, beide sind so ein bisschen den anderen immer am Necken.
Ja, sie geben sich beide nicht so viel. Du hast gar nicht klassisch böse und gut, sondern ja, du hast die schon eher guten und die eher bösen. Aber die italienischen Jungs, die ja auch vielleicht so ein bisschen aus ihrer Perspektivlosigkeit des Alltags handeln, ja, die klauen halt auch und die bescheißen auch. Das muss man mal ganz offen sagen.
Sagen sie auch ganz offen in dem Film. Wir haben ja nichts anderes gelernt, außer klauen und stehlen.
Ganz genau. Das heißt also, die Sozialkritik, die man ganz oft bei den Werken der 70er eben erlebt habe, gerade auch im ganz armen Süden Italiens, die kommt hier nur ganz am Rande, aber sie ist da, das muss man ganz klar sagen.
Richtig. Und das finde ich dann wieder bei dem Bomber interessanter, weil beim Bomber ist es wieder ganz anders. Beim Bomber ist es so, da ist der Raimund Harmsdorf-Ersatz, sag ich jetzt mal, der ist wirklich ein Arschloch, der ist wirklich ein Bösewicht.
Ja, deutlich überzeichneter, ne?
Das ja, ganz klar sagen. Weil wo hier im Mücke es nur darum geht, dass Raimund Harmsdorf ein Brass auf Mücke hat, weil er hat damals bei dem letzten Spiel, an dem Mücke teilgenommen hat, einen Haufen Kohle verloren, weil Mücke einfach abgehauen ist. Es ist ja so, dass beim Bomber der Bösewicht, ich nenne ihn jetzt mal bewusst so, ein ehemaliger Gegner oder der letzte Gegner vom Bomber war. Und der hat seine Siege damit errungen, dass wenn die Leute definitiv stärker oder fähiger waren als er, dann hat man eben einfach die Hände aufgeschnitten. Hm. Und das ist dann schon wieder eine ganz andere Ebene im Bösesein im Vergleich zur Mücke.
Definitiv, definitiv. Ich habe noch eine Szene, Per, die würde ich gerne nennen, weil die gefällt mir auch noch richtig gut. Und die steht zwar jetzt nicht heraus, aber die haben wir noch gar nicht besprochen. Und die würde mir fehlen, wenn wir sie nicht besprochen haben. Und zwar ist das, als Bud Spencer die ganzen Jungs auf seinem Kahn zu Besuch hat nach dem Training und er Paella zubereitet. Ja?
Die Paella.
Und er da so schön die Paella wirklich würzt und alles. Und der Körperkasper, der ja sowieso immer so ein bisschen trottelig ist, macht dann erst eine Muschel kaputt, die sehr wertvoll war. Und beim Zurück, weil er da die aus den Händen gleiten lässt, weil er gegen den Türpfosten rennt. Und dann anschließend dreht er sich um, ist immer noch in Schwingung und blättert um im Rezeptbuch von Bud Spencer. Und der, ein bisschen kurzsichtig, Brille gerade nicht auf. Ja, der würzt dann einfach so weiter, wie das dann in dem dann ja falschen Rezept steht.
Merkt auch nicht, dass in eine Paella kein Sambarolek reingehört.
Genau, und dann probiert er nachher. Und da kommt für mich einer der Highlight-Sprüche schlechthin. Ich schätze, da geht jedes Magengeschwür auf, sagt er dann, als er da an der Stelle das probiert. Und wirft es den Haien dann quasi zum Fraß vor. Ne?
Die auch erstmal abhauen. Selbst die Möwen hauen ab. Die wollen damit nichts zu tun haben.
Also keiner will das fressen, so furchtbar ist das Essen. Also auch so eine richtig, richtig schöne Szene. Ja, zum Schluss kann man nur sagen, ne, so, jetzt werde ich da mal euch ein richtiges Ei gegen die Schiene nageln. Das ist vielleicht so das Motto dann der letzten 20 Minuten. Schaut euch die mal an. Da sagen wir natürlich nicht, wie es ausgeht, aber natürlich wie immer bei Bud Spencer oder auch Bud Spencer Terence Hill Film haben wir ein Happy End am Ende. Freut euch drauf, der Film. Ihr merkt es vielleicht auch, welche Laune wir gerade haben, wo wir nur über diesen Film sprechen und uns an Szenen erinnern.
Gute Laune.
Der ist einfach, der ist ein gute Laune-Film vor dem Herrn. Der macht einfach mega Spaß, oder?
Auf jeden Fall. Und was ich auch nur jedem empfehlen kann, lest euch mal die Autobiografie von Bud durch. Also die ist recht interessant, die ist recht unterhaltsam. Und wer es nicht lesen möchte, Freunde, es gibt ein Hörbuch, das ist so schön gesprochen. Es ist wirklich klasse, mehr über diesen Mann zu erfahren. Weil das ist nicht nur einfach ein gutmütiger, dicker Mann. Der Mann, der ist ein Spitzensportler gewesen. Der ist Erfinder gewesen. Der ist Sänger gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, einer der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Berühmtheit, wo dieser Mann leider verstorben ist, was mich wirklich betroffen hat, weil der Mann war Kindheit für mich.
Und ja, ja.
An dem Tag, also es klingt immer so schön, ja, das ist der Tag, an dem man getrauert hat, weil der und der gestorben ist. Also als Bud Spencer gestorben ist, bin ich ganz ehrlich, da war ich traurig und habe getrauert.
Ja, definitiv. Und ja, ich habe diese Biografie auch gelesen. Das sind ja zwei Bücher und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit das Beste, was ich je gelesen habe an Biografie. Weil jede Zeile liest sich einfach wie ein Kerl, den willst du als dein Onkel haben. Du willst, dass der dich in den Arm nimmt, in Schwitzkasten und mit dir rangelt. Ein herzensguter Mensch. Du hast jetzt gerade das so runtergerattert. Ich glaube, wir haben schon noch 5 Minuten Zeit über den Mann hinter dem Schauspieler.
Ich wollte es einfach nur nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Ich wusste nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut.
Die 5 Minuten haben wir auf jeden Fall, weil ich finde das wichtig. Die Filme sind natürlich Dinge, die euch super unterhalten, aber beide, Terence Hill wie Bud Spencer, sind ganz spannende Menschen, beziehungsweise die Menschen hinter Terence Hill und Bud Spencer, das sind ganz spannende Menschen und ich finde, sie haben es beide verdient, jeweils zu ihrer Zeit. Über Terence Hill werden wir zu seiner Zeit nochmal sprechen. Ja, das war auch ein paar Worte darüber verlieren und lass uns doch mal anfangen, heute dann an der Stelle mal ganz kurz über Carlo Pedersoli zu sprechen, so der Geburtsname von Bud Spencer, leider in 2016 nach langem Leben verstorben und du hast es ja gerade schon so genannt, ja, der war ja auch noch Leistungssportler. Also das möchte ich schon mal als allererstes herausstellen, der Mann war Olympionik.
Ja.
Ja. Und er war eine faule Socke und das sagt er von sich selber selbst. Er weiß gar nicht, warum er so gut war. Der hat als junger Mann in seiner Jugend aus Spaß diverse Sportarten betrieben und hat auch diverse Dinge studiert. Man muss dazu sagen, der ist in Neapel geboren als Sohn eines Industriellen und war auch dort im örtlichen Schwimmverein schon immer aktiv. Die Familie ist dann aber, als er 11 war, nach Rom verzogen. Und er hat sogar 2 Schulklassen überspringen können, weil er so gut war. War sehr interessiert, hat dann ein Chemiestudium angefangen, war aber nicht so seins. Der Krieg kam ja auch so ein bisschen dazwischen. Ja, und dann ist die Familie nach Südamerika umgezogen. Und deswegen hat er dann auch das Studium sein gelassen, hat dort am Fließband gearbeitet und als Bibliothekar in Buenos Aires und als Sekretär in einer Botschaft. Also da hat er dann schon mal wirklich eine Menge Lebenserfahrung gehabt mit knapp 20 Jahren, als er nach Italien zurückkam und dann ein Studium der Rechtswissenschaften anfing. Ihr merkt also, er hat auch ein abgeschlossenes Jurastudium tatsächlich gehabt, ja, einen akademischen Grad. Das war alles andere als ein dummer Mensch, ne? Und er wollte eigentlich auch immer Rechtsanwalt oder Arzt werden. Das war so ganz klar, das steht auch in seiner Biografie, einer seiner Herzenswünsche. Aber es war ja auch noch so diese Schwimmkarriere dabei, denn er hat permanent weiter Sport getrieben. Ja, und er hat es dann tatsächlich geschafft, italienischer Meister zu werden, und zwar im 100 Meter Freistil, also im Kraulen, ja, und ist dadurch dann eben auch, er war der erste Italiener, der das in unter einer Minute geschafft hat. Das war damals zu der Zeit eine phänomenale Zeit. Und hat 10 Jahre in Folge die italienische Meisterschaft gewonnen, auch teilweise im Brustschwimmen, und hat dadurch dann die Chance auch tatsächlich gehabt, bei Mittelmeerspielen teilzunehmen und nachher bei Olympia. Und zwar eben auch bei dem 100 Meter Freistil. Und da hat er es bis ins Finale eben auch geschafft, wurde dann im Vorlauf Fünfter und war in der Staffel vertreten. Also der war schon leistungsmäßig auf einem hohen Level. Und wenn man dann in seiner Biografie liest, dass er es mit dem Training nicht so ernst genommen hat. Und wenn er ehrgeiziger gewesen wäre, dann würde er sich da sehr drüber ärgern, weil er da sicherlich hätte mehr erreichen können. Dann ist das spannend, oder?
Ich finde es so schön, das spiegelt eigentlich das auch wieder, wie seine Biografie anfängt. Es fängt ja damit an, dass sein junges Ich, der Sportler, Besuch kriegt von Bud Spencer.
Ja, genau.
Und allein Bud Spencer ihm schon sagt, jetzt mal in der kurzen Zusammenfassung, Alter, du bist einfach nur faul. Weißt du, was du in deinem Leben hättest machen können? Aber im Grunde, ich bin daraus geworden, ist gut so.
Ja. Es ist zum Beispiel eine Goldmedaille in der Wasserball-Nationalmannschaft bei den Mittelmeerspielen geworden, 1955. Ne? Und also der Mann war wirklich richtig gut. 56 nochmal bei Olympia in Melbourne dabei im Schwimmen. Und dann hat er mit 27 Jahren seine Karriere beendet. Und weißt du, was der Grund dafür war?
Ich sag mal so, ich habe es mal gewusst. Ich habe die Sache gelesen, aber ich habe es jetzt nicht parat.
Ganz einfach, nicht weil er sportlich nicht mehr mithalten konnte, sondern er war immer noch gut dabei. Aber der Ruhm kam zu schnell und stieg ihm zu Kopf und er hatte Angst davor und er wollte was Solides machen, bevor er da abhebt.
Okay.
Und das sagt ein 27-Jähriger, der Weltklasse-Schwimmer war, Weltklasse-Wasserballer. Also das zeigt wieder, dass Bud Spencer wirklich ein extrem cleverer Typ war. Ne? Der ist dann anschließend einen ganz anderen Lebensabschnitt gegangen und hat für sich entschieden, ja, ich gehe jetzt mal wieder zurück nach Südamerika, arbeite dort dann in Caracas für Alfa Romeo, ist dann aber schnell wieder zurückgekommen, weil seine große Liebe seines Lebens, die Frau, mit der er bis zu seinem Tod zusammen war, Maria, dann eben schwanger war mit seinem ersten Kind. Die kannte er schon, seitdem er 15 war. Und dann ist Giuseppe 1961 als Sohn geboren worden und später Christina und noch die Tochter Diamante. Ja, und da fing er dann halt an, sich so mit so einem Nebenjob über Wasser zu halten. Und das war dann in Filmen durchs Bild laufen.
Na? Das sagst du jetzt aber auch ganz schön, übers Wasser halten, weil er ist ja zum Film gekommen, wirklich aus finanzieller Not.
Definitiv.
So, und was ich so ganz charmant auch finde, ist, als dann die ersten nicht nur durchs Bild laufen Rollen kamen, sondern wo er wirklich auch Text und dergleichen gekriegt hat, dass er immer von sich gesagt hat, er ist ja kein Schauspieler, sondern er spielt einen Schauspieler. Und das finde ich sowas von charmant. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, er hat ja auch im Grunde immer nur sich selber gespielt. Es war einfach Bud Spencer. Und in meinen Augen war der größte Glücksgriff, den die damaligen Filmemacher hatten, dass die dann wirklich irgendwann den späteren Terence Hill hatten, der mit ihm dann einen der alten Western gespielt hat, hier Gott vergibt Django Nie, wo die beiden das erste Mal aufeinander getroffen sind. Und man direkt festgestellt hat, die haben eine unwahrscheinliche Chemie, die beiden.
Und nein, sie haben sich nicht schon bei Hannibal gesehen. Da haben sie zwar beide mitgespielt, hatten aber keine gemeinsame Drehzeit.
Ja, oder auch diesen Freibeuter der Meere hieß der, glaube ich. Das ist auch so eine Sache. Es sind ja im Nachhinein, wo der Erfolg der beiden kam, wirklich Filme auf den Markt gekommen, gerade in Deutschland, wo massiv mit beiden auch geworben wurde, wo die eigentlich noch einmal zusammen in einem Bild waren. Und auch nicht das waren, was die Leute erwartet hatten. Also ich persönlich kann mich zum Beispiel erinnern, da ich ja nun mal auch 72 geboren worden bin, ich hatte das große Glück, damals im Kino den ein oder anderen Bud Spencer und auch Terence Hill Film sehen zu dürfen. Mhm. Und dazu gehörte dann auch eine Wiederveröffentlichung halt aus der Urtrilogie der Westernfilme, die rauskamen, nämlich Hügel der blutigen Stiefel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als Kind da gesessen. Ich hatte davor Filme gesehen wie Zwei sind nicht zu bremsen, Vier Fäuste für ein Halleluja. Also ich wusste, was ein Western mit den beiden ist. Und auch, was war es noch? Eine Faust geht nach Westen habe ich noch gesehen. Und dann guckst du diesen Hügel der blutigen Stiefel, wo man krampfhaft zwar lustige Sprüche reingesetzt hat, wo du aber trotz allem merkst, irgendwie ist der Film anders. Das ist ein total ernster Film. Und trotzdem hast du diese Chemie gespürt zwischen den beiden. Aber es ist dann wirklich so gewesen, die haben ja wirklich alles noch und noch rausgeworfen von denen, nur um nochmal eine Mark mit denen zu verdienen.
Ja, ganz stark. Und man muss ganz klar sagen, Bud Spencer hätte es sich einfacher machen können, weil er hat die Maria Amato geheiratet und ihr Vater, das war nicht irgendwer, sondern das war Giuseppe Amato, einer der größten Filmproduzenten Italiens. Das heißt, er hätte viel früher auf die Idee kommen können, ich setze mich mal schön gemütlich in das Fahrwasser meines Schwiegervaters und werde Schauspieler. Nein, der Mann hat parallel eine eigene Firma gegründet, um Musik zu produzieren, weil er das eben viel lieber machen wollte. Ja, hatte er eine eigene Plattenfirma, RCA, und er hatte auch tatsächlich eine eigene Produktionsgesellschaft für Dir-Dokumentarfilme, die er mal eben für Rai, den größten italienischen Sender, produziert hat. Also der war alles andere als Safe-Schauspieler. Und er hieß ja am Anfang nicht mal Bud Spencer, sondern das kam ja erst später, eben bei Gott vergib Django Nie 1967. Da hatte er also schon in ein paar Filmen mitgespielt. Ja, da war dann so das Ding, bessere Vermarktbarkeit, du brauchst eigentlich mal einen anderen Namen und dann gibt's ja diese lustige Anekdote, die er erzählt. Mein Lieblingsschauspieler war Spencer Tracy.
Und mein Lieblingsbier war Budweiser.
Budweiser Tracy, Bud Spencer. Na, zack, und da war's, ne? Also das ist tatsächlich relativ einfach und launig entstanden. Und ähnlich ist es bei Mario Girotti tatsächlich gewesen. Es gab halt so eine Liste die von Vorschlägen, ja. Und aus dieser Liste hat dann tatsächlich Mario Girotti den Terence Hill ausgesucht. Ja, also ist ganz unspektakulär. Und Bud Spencer fand diese ganzen Vorschläge doof und hat dann abends nach den Dreharbeiten, da hat er ja dann gerne gelebt, sagen wir es mal so, ne? Da gab es wahrscheinlich gerade Budweiser und Erinnerung an Spencer Tracy, da war es dann relativ einfach für ihn. Ja, und ab da ist ja dann der Siegeszug in den 70ern und 80ern losgegangen. Was ich halt noch kurz erwähnen möchte, mal weg von den Filmen, der Mann war jetzt nicht nur, wie wir gerade schon gesagt haben, Olympionik im Schwimmen und Wasserball, sogar Medaillengewinner. Der Mann hat, war nicht nur Musiker und Komponist, auch das haben wir schon gerade erwähnt. Der Mann war per auch zum Beispiel Pilot.
Ja, was auch für ein bisschen Stress bei den Dreharbeiten von zwei Höhlenhunde auf dem Weg zur Hölle gesorgt hat. Aber ja, was war der Mann eigentlich nicht? Der war Pilot, der war Erfinder, der war so vieles.
Ja, gerade als Pilot finde ich spannend, dass der dann ja auch Dinge in die Welt gesetzt hat mit der Fliegerei. Der machte 75 seinen Helikopterschein und danach auch für kleinmotorige Maschinen. Und der hat 1981 eine eigene Fluggesellschaft gegründet, die er später auch weiterverkauft hat. Und die Idee ist ihm tatsächlich ja auch bei den Filmen gekommen, die ja auch mit Fliegen immer wieder zu tun hatten, wo er das spielen musste und die Idee hatte, boah, das will ich wirklich können, ich will fliegen können. Ne? Und die Idee war wirklich, damals eine Flug- und Frachtgesellschaft zu gründen, die eben an entlegenste Winkel Fracht ausliefert und Post. Und das kommt uns ja mit seiner Filmografie gar nicht so unbekannt vor. Also der hat wirklich tatsächlich die Dinge versucht, real werden zu lassen. Und du hast gerade das Thema Erfindungen genannt. Er hat ja unter anderem ein spezielles Türschloss entwickelt oder auch ein Jagdgewehr mit drei Läufen. Wobei er nachher die Patente dann irgendwann hat er auch auslaufen lassen. Das war dann eher so ein Hobby von ihm. Also man merkt, der war eigentlich nicht zu bremsen. Der war immer irgendwie aktiv.
Und das bis ins hohe Alter.
Ja.
Vor allem, ich finde es so schön, wenn man sich so noch aus der Endzeit, wo er gerade auch die Biografie von sich promotet hat, so alte Aufnahmen sich anguckt. Sei es von Autogrammstunden in diversen Büchereien oder auch noch die die Fernsehauftritte, die er hatte, zum Beispiel bei Stefan Raab. Es ist ja nach so langer Zeit, wie der Mann im Geschäft war, immer noch ein solches Phantom um ihn gewesen. Also man muss sich vorstellen, in den 2000ern geht ein Mann, der als Schauspieler in den 60er Jahren angefangen hat, seine Hochzeit in den 80ern hatte, auf Tour für sein Buch, um das zu promoten. Und die Büchereien haben dann echt das Problem, was machen wir? Wie werden wir das mit den Leuten hier klären? Da ist ein Aufkommen an Menschen, das können wir gar nicht bewältigen. Wir wissen gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Hier stehen hunderte von Leuten und wir haben gerade mal mit so 20, 30 gerechnet und hier ist eine Schlange von hunderten von Leuten, die auch noch hunderte Meter lang ist und die Polizei muss kommen, um da Ordnung reinzubringen und dann stellen die fest, nein, die stehen einfach da gesittet und ordentlich an und warten, bis sie ihrem Idol Auge in Auge gegenüberstehen und er sich auch die Zeit dann für die Leute nimmt und das ist so faszinierend. Der Mann hat jahrelang fürs Kino aus deutscher Sicht keinen Film mehr gedreht und trotzdem wird er nicht vergessen.
Nein, also es gab ja auch diese Fanfeste in Pullman City hier in Deutschland jedes Jahr, diese Westernfeste und was ich auch ganz, ganz toll fand, war die Dokumentation, sie nannten ihn Spencer, die gab es eine Zeit lang auch bei Amazon Prime zu sehen.
Ja.
Wo zwei Jungs wirklich recht spontan auf die Idee kommen, Wir besuchen jetzt Bud Spencer. Dazu muss man sagen, der eine konnte dann auch nicht sehen. Das heißt, nur einer von beiden konnte Auto fahren und die haben sich wirklich so eine Zeit gemacht und wussten ja gar nicht, wo der genau lebt. Das heißt, die haben sich ja durchgefragt, unter anderem eben auch bei dem mit dem, ja, mit der Rotzbremse waren sie. Der Mann ist auch schon mittlerweile über 80, haben den ausfindig gemacht. Der hat aus Spaß die erstmal vertrieben und den Bösewicht gespielt, weil er ja das immer am besten konnte. Bei anderen Darstellern waren sie und haben sich durchgefragt und dann hat tatsächlich die Chefsekretärin von Bud Spencer die ganz böse abgewimmelt, wie man nachher herausgefunden hat, eine 83-jährige Dame, die über 40 Jahre für ihn gearbeitet hat. Und dann hat er wirklich mit über 80 Jahren die beiden dann getroffen. Die durften ihn besuchen. Und dann haben sie so seine Beweggründe erzählt, dass sie aus Deutschland mit dem Auto da extra angereist sind, ja, und oft draußen geschlafen haben und was so die Filme und die Musik ihnen gibt. Und als er dann merkte, Mensch, der eine, der kann nicht sehen und das meine Filme geben dem was, der war so gerührt. Und er sagte nur, Mensch, Jungs, ich bin sprachlos, ich bin doch eigentlich nur ein Schauspieler, ne? Und das fand ich so erfrischend, dass das ein ganz normaler Mensch anscheinend geblieben ist, der sich auf den Starrummel überhaupt nichts eingebildet hat und der auch sich dieser Dimension seiner Werke gar nicht so richtig, glaube ich, immer bewusst war, wie vielen Menschen das diese Leichtigkeit gegeben hat und diesen Spaß, den wir ja auch heute hier hoffentlich mit der Rezession zur Mücke ein bisschen rüberbringen konnten.
Ja, also wie gesagt, bitte, wenn wir Interesse bei euch geweckt haben, lest euch die Autobiografie durch oder hört sie euch an, also die bringt ganz viel. Und zum Abschluss kann ich eigentlich nur sagen, trinkt mal ein Schlückchen, dann sieht die Welt nicht so schwarz aus, wie sie gleich wird.
So, ne? Aber was natürlich definitiv gesetzt sein sollte, Mücke mal wieder zu schauen, Per. Und was wir zum Schluss auf jeden Fall machen müssen, ist eine Bewertung abgeben. Ihr kennt die Bewertung mittlerweile. 1 furchtbar, 5 ist so, naja. Und 10 ist der Raketenfilm schlechthin. Per, auf einer Skala von 1 bis 10, was ist Mücke für dich?
11.
Das gibt's nicht. Also eine 10 und eine 10 ist es bei mir auch. Das muss man einfach mal so sagen. Dieser Film ist eine 10.
Ja, weil, hallo, ich hätte den Film auch nur einmal gucken müssen. Und ich habe ihn jetzt wirklich 3 Mal gesehen, nur weil ich wusste, wir reden drüber. Und nicht, weil ich ihn sehen musste, sondern ich wollte ihn noch mal sehen, weil ich habe Spaß dran. Und ich habe den Film wirklich als kleines Kind in den Anfang 80er geguckt. Und ich gucke ihn heute noch. Und ich habe genauso den gleichen Spaß wie früher. Und es ist nicht, dass ich da sitze, ja, das hätte man damals, also heute würde ich das nicht so machen, das müsste man anders drehen. Und ja, das war damals lustig, aber heute finde ich das nicht mehr lustig, da ist ein Plothole. Nein, ich habe noch Spaß an dem Film, ich liebe diesen Film. Ich gucke ihn, ich bin Kind und ich mag es, diesen Film zu gucken. Und das wird sich nichts in den nächsten Jahrzehnten dran ändern. Bitte, 10. Wenn du mich nicht 10 höher gehen lässt, dann halt eine 10.
10, eine 10 von 10, bin ich voll bei dir, gehe ich voll mit. Und mit jedem Wort, was du sagst auch, das ist so ein typischer Kopfausfilm, ne? Also selbst nach einem harten, schlechten Tag, man macht den an und nach 20 Minuten hat man gute Laune. Das funktioniert immer und vielleicht hat der eine oder andere von euch jetzt in den letzten Monaten mal einen Tag gehabt, der nicht ganz so geil war, soll ja vorkommen in heutigen Zeiten. Das ist ein Film, der pusht die Laune definitiv und der macht einfach Spaß. Also zieht euch mal, sie nannten ihn Mücke rein, wie gesagt, gerade auf Netflix oder von Universum Film auf einer sehr guten Blu-ray oder DVD. Für ganz kleines Geld geht er ab 5 Euro los. Das lohnt sich definitiv.
So, und dann hoffe ich, dass du mich jetzt auch mit einem Glücksgefühl hier rauslässt. Du bist dran mit dem nächsten Film. Also ich möchte zu bedenken geben, ich habe dir Mücke gegeben. Ja, ich habe dir Mücke gegeben. Werd nicht böse, werd nicht grausam, sondern tu was Gutes.
Ja, ich schwanke noch so zwischen Komödie und Horror, bin ich ganz ehrlich. Das sind so zwei Genres, die wiederkehrend ja mich immer wieder ansprechen und dich ja auch. Oder halt dem guten Actionfilm. Das sind so die drei Bereiche.
Ja, dann gib mal einen Tipp.
Ich würde mal Folgendes sagen. Da wir ja jetzt mehrfach Komödie hatten, würde ich davon einfach mal weggehen.
Okay, also es wird ernst. Dann lass mich mal raten, was es kommt. Gib mir mal einen Hinweis.
Okay. Ja, ich bin selber, muss ich sagen, noch zwischen zwei Filmen hin und her gerissen. Ich bin selber noch nicht so 100% klar für mich, welchen der beiden Filme es werden soll. Von daher, wird es jetzt ein ernsterer Film oder wird es ein gute Laune?
Also ich sag mal so, du kannst, wir können ja so sagen, ich habe dir letztes Mal die Auswahl zwischen zwei Filmen gegeben. Sag mal beide und dann gucke ich mal, worauf ich hinausgehen würde.
Gut, also wenn es ernster wird, wird es ein Actionfilm. Und es wäre einer, der, ich sag mal, vielleicht nicht der mega, mega ernste Film ist, aber schon ein bisschen ruhiger ist durchaus, ja. Und er hat einen ganz bekannten Hauptdarsteller, damit können wir vielleicht mal anfangen.
Okay.
Ein knochiger, ein kantiger Mann. Ja, welche fallen dir da so aus den 70er, 80er Jahren ein?
Knochig, kantig fallen mir jetzt zwei Leute ein. Bronson und Norris.
Ja. Beide sind toll. Und es gibt da einen Film von dem Letzteren. Den könnte man gerade zum Beispiel, und der gilt so als einer der bekanntesten Filme von ihm, auch streamen. Da wollen wir ja auch immer ein bisschen drauf gucken. Hättest du eine Idee, wenn wir mal über Chuck Norris sprechen? Ich war auch ein bisschen bei Charles Bronson, aber ich glaube, das machen wir später noch mal. Ich bin bei Chuck Norris.
Okay, Canon-Zeit oder vor oder nach Canon oder Canon?
Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich so langsam mal Lust auf Kennenzeit bekomme.
Okay, dann würden mir aktuell, du sagtest bekannter Titel, würden mir drei Titel einfallen. Das eine ist Invasion USA.
Oh, nicht schlecht, aber der ist es nicht.
Dann wäre es Delta Force und wie ich denke, dass du tickst.
Ja, du hast noch nicht genannt. Ja,
wird's ein Dreiteiler sein, der nicht in der Originalreihenfolge im Kino veröffentlicht wurde und
heiß.
Oh, bitte die erste Kinoversion von Missing in Action, nicht die zweite.
Ja, es wird Missing in Action, Per.
Die erste, die rausgekommen ist, also nicht der nicht die Rückkehr.
Bitte. Genau.
Gott sei Dank.
Ne, vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, warum du jetzt geschwitzt hast.
Was ist mit das können wir das nächste Mal erklären. Okay. Und damit möchte ich mich verabschieden für die heutige Folge der Videokassettenkinder. Ich danke euch fürs Zuschauen und mit diesem kleinen Cliffhanger sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich sag, Chuck Norris isst keine Honig, er kaut Bienen, ne? Das mal so als Appetizer fürs nächste Mal. Missing in Action, Chuck Norris. Wir sagen danke, dass ihr bis hier dran geblieben seid und freuen uns, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet und das Zurückspulen bitte nicht vergessen.
Kostet sonst eine Mark extra.
Bis dann. Tschüss.